Heute ist Freitag, der 20. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt mit mir, Patrick Duane. Nach dem gestrigen Verlusttag an der Wall Street sieht es heute so aus, als würde man sich versuchen, einen Boden zu bilden. Der Dow Jones versucht so ein bisschen in den grünen Bereich hinüberzukommen. S&P und Nasdaq gelingt das für den Moment noch nicht. Aber das Schlimmste scheint zumindest für den Moment eingepreist zu sein. Aber die Konflikte rund um den Krieg im Iran und einen möglichen Anstieg des Ölpreises auf $180 hat zumindest zwischenzeitlich den Ölpreis wieder steigen und den Markt vorsichtiger werden lassen. Was ansonsten noch wichtig ist, darüber spreche ich jetzt. Freitag, das Ende der Woche naht. Es ist quasi Freitag. Herzlich willkommen zur Opening Bell am wirklich mal wieder spannenden Freitag. Wir haben gerade ein Interview gesehen mit Fed-Gouverneur Waller. Und sehr spannend, werde ich auch gleich ein bisschen drauf eingehen, auf die Fed-Situation. Ich hoffe, ihr hattet soweit schon mal einen guten Tag. Und ja, wir müssen wie immer diese Woche über das sprechen, was eigentlich alles gerade läuft. Also Geopolitik, Öl, ganz wichtig, Inflationszinsen und die große Frage, ob der Markt nicht langsam so an einen Punkt kommt, wo sehr viel Negatives möglicherweise schon völlig eingepreist ist. Denn genauso wirkt das Bild heute Morgen. Nervös, angeschlagen, aber eben auch mit so ein paar ersten Anzeichen dafür, dass wir heute uns möglicherweise am Punkt maximaler Unsicherheit oder einem Punkt maximaler Unsicherheit nähern. Klar, keine Entwarnung, Ölpreis $180, Saudi-Arabien, das darf man nicht vergessen und muss man unbedingt im Hinterkopf behalten. Aber es ist ein spannender Tag, wo wir auch auf die Zahlen von FedEx, die gestern nachbörslich kamen, schauen werden und uns den Chart mal ein bisschen angucken. Denn nicht nur das Quartal war sehr stark bei FedEx als Transport- und Logistikbarometer, sondern auch im Hinblick darauf hin, wie der CEO die wirtschaftliche Situation einschätzt, vor allen Dingen mit den aktuellen Gefahrenlagen. Und dann gucken wir auch auf Tesla, eine verschärfte Untersuchung der Verkehrssicherheitsbehörde bezüglich des Robotaxis und dieses selbstfahrenden Modus dieser Story. Das trifft Tesla an einem neuralgischen Punkt. Und am Ende der heutigen Opening Bell möchte ich mit euch gemeinsam noch ein Wochenfazit ziehen und damit mal etwas Neues ausprobieren an einem Freitag, wo wir möglicherweise uns fragen, wer hat eigentlich gewonnen diese Woche, die Bären oder die Bullen? Also, der Fokus heute ganz klar auf eigentlich vier Themen. Ich habe es eben gerade schon so ein bisschen angedeutet. Geopolitik erstens, zum zweiten das Öl, drittens FedEx und als wichtiger Index im Grunde oder als Fieberthermometer für die Wirtschaft und dann eben noch die Frage, ob Tesla mit diesem Camera-on-Only-Ansatz regulatorisch und sicherheitstechnisch möglicherweise ein tragfähiges Konzept hat. Dazu kommt noch die Geldpolitik, denn Christopher Waller sieht langfristig weiter rückläufige Inflation, das hat er eben gerade gesagt, aber das hilft dem Markt im Hier und Jetzt nur begrenzt, solange der Ölpreis gleichzeitig als exogener Schock wirkt, das hat auch er betont. Und genau hier sieht er auch das Problem, denn selbst wenn die Kernlogik der Desinflation noch intakt ist, kann der Energieschock kurzfristig alles überlagern. Und er hat eben gerade nochmal gesagt, dass er davon ausgehen würde, dass man, wenn man diesen Krieg nicht gehabt hätte, und er hat es ganz schön erklärt an den Inflationsmarken, er hat gesagt, Dezember 2024 und jetzt zuletzt lagen wir, was die Kerninflation betraf, PCE, was man sich von Seiten der Fed ja immer besonders anschaut, bei 2,8%. Ja, klar, die PPIs waren jetzt fester diese Woche, keine Frage, das liegt auch an den Zöllen, aber man hätte ohne diesen exogenen Energieschock und diesen Krieg ein bisschen, so war sein Wording, durch eben diese Zollauswirkungen auf die Inflation hindurchblicken können. Jetzt geht das tatsächlich nicht mehr und dementsprechend ist nicht verwunderlich, dass auch am heutigen Hexensabbat die Futures sich schwächer zeigen und das Bild eher defensiv aussieht, also Renditen hoch, die 10-Jährigen über 4,3%. Die Aktienmärkte tun sich schwer, einen stabilen Boden zu finden, aber ich glaube, wir könnten ihn möglicherweise haben, denn die Marktmechanik, die dahinter steckt, gibt Hinweise darauf, dass wir inzwischen in einer Phase sind, wo eigentlich alles Negative eingepreist sind. Und ich würde sagen, geopolitisch war das vor allen Dingen diese Woche der Faktor anhand dieser Meldung mit dem Gasfeld im Iran. Und dass man da dann irgendwie verstanden hat, okay, da ist jetzt eine Grenze überschritten, das habe ich heute auch bei NTV gesagt, wo der Krieg ein Energiekrieg werden könnte. Ihr habt das mitbekommen, dass der katarische Energieminister darauf hingewiesen hat, dass die schon jetzt erlittenen Zerstörungen auf der katarischen Seite dieses Feldes, die Produktion um 17% schmälern wird, was LNG-Gas betrifft einerseits und zweitens die Reparatur der Anlage in dem Bereich 3 bis 5 Jahre dauern könnte. 3 bis 5 Jahre und die haben keine Genehmigungsverfahren wie wir hier in Deutschland. Ich möchte euch mal ganz kurz einen Graph zeigen, den finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang bezüglich der aktuellen Entwicklungen und dem S&P 500, abgetragen vom Jahr 1939 im Grunde, wo wir sehen, wie haben sich eigentlich, ziemlich heftige Ereignisse in den Jahren auf den Index entwickelt. Und wir sehen hier die schwarze Kurve, das ist, oder die schwarze horizontale, vertikale Linie, das ist das Ereignis, wo der Iran angegriffen wurde. Und der S&P 500, man hat abgetragen die Entwicklung des S&P 500 und der ist schon davor im Grunde so leicht nach unten gegangen und natürlich jetzt durch die kriegerische Auseinandersetzung nochmal deutlicher nach unten. Wir sehen gleichzeitig eine durchschnittliche Entwicklung des S&P, das ist diese fliederfarbene lila Farbe und der Durchschnitt, das Grüne, das bedeutet also, wir sehen selbst, wenn kriegerische Auseinandersetzungen oder andere Schocks den S&P 500 kurzfristig, so wie jetzt der Iran-Konflikt, treffen können, dass die Entwicklung dann absehbar und deswegen auch diese Formulierung von mir, dass wir möglicherweise dann erstmal wieder nach oben laufen können und wir möglicherweise in so einer Phase sind, vorausgesetzt, die Kurve hält sich an die Vergangenheit. Das wäre ja immer so schön, wenn es so leicht wäre. Dann könnte möglicherweise der S&P so einen Boden gefunden haben und es eine Gegenbewegung geben. Würde auch Sinn machen, weil heute dieser Hexensabbat so ein psychologisches Ding ist. Das meiste ist Mittwoch und Donnerstag eher in Positionen glattgestellt worden oder gerollt worden. Das ist mehr, heute mit dem Freitag, der Tag des Hexensabbats sozusagen selber, ist mehr so eine formale Geschichte. Dann machen wir einen Haken dran und können eigentlich anfangen, uns neu zu orientieren. Ein anderer Faktor, den ich auch spannend finde in dem Zusammenhang, ist die Korrelation zwischen dem S&P auf der einen Seite und dem Gold auf der anderen Seite. Wir reden ja hier immer davon, dass Gold die Sicherheitswährung ist und in so eine Multi-Asset-Strategie auf jeden Fall gehört mit einer Gewichtung, die natürlich aufgrund des gestiegenen Goldpreises dann auch von tendenziell 5% weiter nach oben ging, wenn man sie nicht gerebalanced hatte. Und dieser Chart hier sieht im Grunde die taktische Liquidation, die man vorgenommen hat in den letzten Tagen. Die spielt also eine größere Rolle und ist eigentlich ein ganz gutes Warnsignal. Wenn nämlich Aktien und Gold gleichzeitig deutlich fallen, dann kann man sagen, dass Gold, das eigentlich in Stressphasen eine gewisse Stabilität liefern sollte, dass das Dorf verspricht, dass wir zumindest im Moment in keiner normalen Risikoaversionsphase sind, sondern dass wir sowas gesehen haben wie Margin Calls, Deleveraging und gewisse einen gewissen Liquiditätsdruck. Und genau das haben wir jetzt diese Woche gehabt, dieses Szenario. Auch Anleihen liefen momentan nicht richtig und wegen des Ölpreisschocks und der gestiegenen Inflationssorgen stiegen gleichzeitig teilweise Renditen kräftig. Und der US-Dollar ist angezogen und vor allen Dingen letzterer und Treasuries, also kurzlaufende Anleihen und Kapitalmarkt-Investments haben wieder zugenommen. Und wer bei euch im Discord-Kanal von Markus ist, hat das gehört. Er hat immer wieder auch gesagt, dass er ein Trading-Muster verfolgt hat in den letzten Tagen, wo er in steigende Notierungen hinein auch sein Portfolio wieder etwas reduziert hat und wieder rausgegangen ist, Cash aufgebaut hat und wenn die Märkte gefallen sind, tendenziell auch immer wieder Aktien eingesammelt hat. Nochmal, das ist keine Kaufempfehlung und keine Handelsadvice an dieser Stelle. Ich wollte euch nur sagen, wie Markus das so tradet und wie das so seine Vorgehensweise ist. Und dann ist das halt so, Kleinvieh macht auch Mist, könnte man fast schon sagen. Und hat sich wohl, wenn man, und das kann man ja immer ganz gut sehen an seinen Charts und allem, was er einblendet, so während seiner Discord-Sessions, hat sich wohl insgesamt ehrlicherweise ganz gut für ihn entwickelt. Gruß geht raus an der Stelle an dich, lieber Markus. Also, defensiv war diese Woche angesagt, Aktien unter Druck, Gold schwach, Renditen rauf. Das ist im Allgemeinen eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Markt sich nicht geordnet umschichtet, so kann man es nicht sagen, sondern an allen Stellen an Liquidität eigentlich verliert. Ist gleichzeitig auch nicht ungefährlich, wenn jetzt noch irgendein Klops um die Ecke kommt. Ja?
Werbung.
An der Börse wird nicht die Vergangenheit, nicht das Jetzt und Heute, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. was im echten Leben passiert, ob die Wirtschaft gerade läuft oder eben nicht, das finden Börsianer meistens schneller heraus als diejenigen, die mit Börse nichts am Hut haben. Vollkommen richtig, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Nur könnte es eben auch ein Zug sein. Und genau deshalb bin ich Börsianer aus Leidenschaft. Ich lasse mich ungern überraschen und bin lieber bestens informiert. Seit fast 3 Jahrzehnten begleitet mich das Handelsblatt an der Wall Street. Es ist kein Zufall, dass mein Podcast vom Handelsblatt gefeatured wird. Für diejenigen, die noch kein Handelsblatt-Abo haben und den vollen Zugriff auf alle Inhalte genießen möchten, habe ich heute unter handelsblatt.com/mehr Aktien ein Vorzugsangebot. Damit könnt ihr das digitale Handelsblatt 4 Wochen lang für nur 1 Euro testen. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den wöchentlichen Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps. Den Link zum Probemonat findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Die Deutsche Bank hat dazu einen ganz interessanten Punkt gemacht. Das Tief beim S&P verfandet nach geopolitischen Schocks liegt im Durchschnitt etwa 3 Wochen nach dem ersten Schock. Und ihr erinnert euch, wann war das mit dem Iran? 2 Wochen, 3 Wochen, wo ist mein Kalender? Genau. Und in dieses Zeitfenster laufen wir jetzt hinein. Wir haben es gerade gesehen, dieser Median liegt im Index nach ungefähr 34 Tagen dann wieder auf dem Niveau vor dem Schock. Heißt das jetzt für euch, ach, das Tief haben wir schon hinter uns? Nee, natürlich nicht, so einfach ist es nicht. Aber wir nähern uns rein statistisch, rein mathematisch in diesen Panikphasen so häufig eingeleiteten technischen Erholungen. Und damit werden die einfach wahrscheinlicher. Aber, das muss man auch sagen, der Markt braucht einen positiven Auslöser. Dieser könnte beispielsweise aus China kommen, das wegen seiner Abhängigkeit von LNG aus Katar und wegen seiner strategischen Interessen, global Lieferketten etc. als Stichwort, stärker auf eine Lösung drängen könnte und eben nicht in Richtung Taiwan Druck macht, sondern den USA möglicherweise signaltechnisch entgegenkommt, dass man gemeinsam auf eine Deeskalation hinweisen könnte. Das wäre, wenn ihr mich fragt, ein wirklicher Beruhigungsfaktor. Wenngleich natürlich Trumps Reise ins Land der Mitte auf Mitte Mai wohl verschoben ist. Aber, und das sagt uns die Gesamtgemengelage für den Moment zumindest, die Situation ist brandgefährlich. Und ich sage es mal so, wir haben eine gewisse Uneinigkeit gesehen zwischen Benjamin Netanyahu und Donald Trump und eben keine Einigkeit. Man hat nicht nur kein strategisches Ziel seitens der USA, man hat keine wirkliche Exit-Strategie, weil die iranische Bevölkerung jetzt auch nicht wirklich nochmal Anstalt macht, auf die Straße zu gehen und das System, ein System-Change herbeizuführen. Und es gibt, wie gesagt, deswegen auch ein paar Aspekte, die man nicht außer Acht lassen sollte. Es gibt eine sehr interessante Einordnung eines Historikers und Wirtschaftskriegsexperten Edward Fishman mit Namen, und die ist eigentlich ganz zutreffend. Sein Punkt ist relativ simpel, aber gleichsam stark. Er sagt, Trump steckt in einem Dilemma, was nahezu unlösbar ist bezüglich der Straße von Hormuz. Warum? Weil man auf der einen Seite zwar von Seiten des Iran versucht hat, die Straße zu verminen, was aber gar nicht eigentlich machen muss, um sie militärisch faktisch unpassierbar zu machen, weil die Angst halt so groß ist, Versicherungen werden von Schiffen nicht bezahlt. Und es reichen schon so ein paar wenige Angriffe, vor allen Dingen mit den sehr effektiven Drohnen, um die Schiffinfrastruktur massiv abzuschrecken. Und die Folge sind eben, Versicherer, Reeder, Händler, alle überlegen zweimal, ob sie da jetzt noch durchfahren wollen. Und wir haben halt gesehen, dass nur dann Schiffe durchkommen, wenn man vorher den Iran anruft und sagt, Leute, pass mal auf, da geht ein Schiff nach China, das sind ja eigentlich eure Freunde, kann das durch? Ja, okay, das kann dann durch und dann braucht man auch keinen Geleitschutz. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, der Iran ist nicht formell, aber faktisch zum Gatekeeper geworden, zum Torwächter dieser Straße von Hormuz. Und die entscheiden halt mit ihren Shahed-Drohnen, ob es gut oder schlecht ausgeht. Und das ist das, was es so heikel macht. Und Fishman sagt, der wichtigste maritime Engpass der Welt, so nennt er die Straße, noch vor dem Bosporus und dem Panama-Kanal, ist halt das Nadelöhr. Selbst wenn ein Teil der Exporte über Saudi-Arabien und das Rote Meer und Pipelines umgeleitet werden könnte, dann könnten am Ende immer noch rund 10% der täglichen globalen Ölversorgung über die Straße von Hormuz ausfallen. Und das ergibt halt für Trump, laut Fishman, nur 2 Optionen. Und beide sind relativ unerquicklich. Warum? Weil die erste Option ist, man müsste mit dem Iran einen Deal machen. Das würde heißen, die Schifffahrt wieder zuzulassen, im Gegenzug Sicherheitsgarantien zu geben, vielleicht weniger Militärpräsenz im Persischen Golf etc. Gleichzeitig ist es politisch für Trump unangenehm, weil er eben einen Rückzieher machen müsste und würde so ein bisschen sein Gesicht verlieren. Die zweite Option ist eine Eskalation. Das ist zum einen Begleitschutz, mehr Kriegsschiffe, möglicherweise sogar Bodentruppen zur Sicherung iranischer Küstenabschnitte, Brückenköpfe. Das erinnert mich so ein bisschen an Soldat James Ryan, den Film gab es neulich wieder. Also crazy, crazy shit, Eskalation, Bodentruppen will auch keiner, wollen auch die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht und auch die Republikanische Partei. Es gibt also dafür auch in den USA keinen Rückhalt. Und das, beide Optionen, sind Kern des Problems. Militärisch kann man nicht viel erreichen, um Hormuz sauber, dauerhaft und glaubwürdig wieder zu öffnen, ohne die Lage noch weiter zu eskalieren. Und das, wie gesagt, will absolut niemand. Und genau deshalb bleibt der Ölmarkt auch die Achillesferse in dieser ganzen Konstellation. Und wir haben erst heute Morgen, als der DAX angefangen hat zu handeln, über Nacht durch die Aussagen von Bessent von gestern Abend so ein bisschen deeskalierende Töne gehabt. Und dann aber Saudi-Arabien, die gesagt haben, ja, der Ölpreis kann auf $180 steigen, wenn im Extremfall nichts Besseres passiert und wir in so einer ähnlichen Pattsituation bleiben, weil das ist die vermeintlich dritte Option, die eigentlich keine ist. Gestern hat, ich nenne ihn noch Verteidigungsminister, seid mir nicht böse, aber ich bin da noch in der alten Welt, Hexeth gesagt, 200 Milliarden soll der Kongress ihm weiter zur Verfügung stellen. Und ich zitiere, "It takes a lot of money to kill bad men." Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr so tickt an euren Schirmen. Vielleicht findet der ein oder andere diese Wortwahl nicht so schlimm. Unangemessen ist noch untertrieben, wie ich das finde, weil Kriege eben kein Sandkastenspielzeug sind und militärische Auseinandersetzungen aus meiner Sicht sowieso nicht. Und die Frage, die sich jeder stellt, ist, warum hat Donald Trump das eigentlich gemacht? Ja, man betont, der Iran kann kein Uran mehr anreichern, das hat Benjamin Netanyahu gesagt, aber ob das jetzt wirklich genauso ist, wie will man das feststellen, ohne dass man wirklich Bodentruppen irgendwo hat? Gleichzeitig sagt Fishman, Europa könnte theoretisch zwar helfen, wenn man Kriegsschiffe beispielsweise aus Großbritannien und Frankreich, Japan oder Südkorea möglicherweise mit Chinesen gemeinsam irgendwie in die Region schicken würde, um ein starkes Zeichen von Präsenz und Abschreckungssignalen zu senden. Aber er glaubt nicht wirklich daran, dass Europa, und das haben sie ja auch gestern gesagt auf dem Europagipfel, erst müssen die Kampfhandlungen aufhören und dann könnte man möglicherweise seitens Europa Optionen ziehen, um eine Lage im Rahmen eines Mandats, was dann auch der Bundestag absichern muss, so hat es Pistorius gesagt, dann vor Ort für Sicherheit zu garantieren im Rahmen dessen, was da möglich ist. Und das ist halt der Unterschied zwischen Trump und Amerika, der heutigen Administration und Europa. Wir in Europa, und da kann man jetzt darüber denken, was man möchte, glauben immer noch oder wollen immer noch glauben an Haltung, Wertung und die Charta der Vereinten Nationen, alles, was damit einhergeht und eben an den Parlamentarismus. Gleichzeitig sieht Fishman China eher als möglichen strategischen Gewinner der Krise. Und warum? Das hatte ich auch schon diese Woche so ein bisschen angedeutet. China könnte enorme Ölreserven bereits aufgebaut haben und massiv in saubere Energie investiert. Das haben sie doch sowieso schon. Das haben sie sowieso. Und das ist auch der Bottleneck. Batterien und Elektrofahrzeuge, BYD, da sind sie ohnehin führend. Ja, man kann jetzt über die Chinesen ja denken, was man möchte. Mit anderen Worten, eine anhaltende Krise beschleunigt womöglich genau die Verschiebungen, die Donald Trump eigentlich nicht haben will in Richtung China, auf die China allerdings seit Jahren setzt. Und jetzt kommen wieder die Stimmen, ich lese die schon. Ja, aber die bauen auch ganz viele Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke und so. Ja, es sind aber auch 1,4 Milliarden Menschen. Aber China ist auch das Land mit den meisten erneuerbaren Energieelektrifizierung. Und das darf man nicht vergessen. Und es ist eine strategische Entscheidung, keine ideologische. Das muss man ganz klar trennen. Ideologie und Strategie. Und dass wir Deutschen in den letzten Jahrzehnten auch rückblickend betrachtet strategisch das ein oder andere falsch gemacht haben. Ich hoffe, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns hier gemeinsam im Rahmen der Opening Bell verständigen können. Ein weiterer Punkt von Fishman ist, wenn man die Grenze über das Öl hinaus nochmal zieht, dann sagt er so sinngemäß etwas wie, die großen Machtinstrumente der Zukunft sind nicht nur Öl und Gas, sondern eben auch Dollar, Chips, seltene Erden und KI. Und wenn amerikanische Anbieter wie beispielsweise OpenAI oder Anthropic zum Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur werden, dann könnte KI zu einem noch schärferen Hebel werden als der Dollar, weil wir auch immer wieder darüber reden, ob das die Weltleitwährung bleibt. Ich weiß, alles ein ziemlich großer Gedanke, aber er ist nicht ganz abwegig, wenn ihr das mal so versucht, ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. So, Geopolitik Iran für die Woche im weitesten weg. Wir kommen jetzt zu FedEx-Zahlen und zum Chart von FedEx. Zuerst mal, ihr seht hier, die Aktie war gestern nachbörslich bzw. heute vorbörslich schon wirklich freundlich unterwegs. Die Zahlen, die man geliefert hat, sind heute, ja, muss man ehrlicherweise sagen, wichtiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Warum sage ich das so? Naja, FedEx hat ein sehr, sehr starkes erstes Quartal geliefert. Und ich weiß noch genau, als es auch darum ging, die Kooperation mit Amazon vor anderthalb Jahren, roundabout, dass man wirklich bei FedEx ein bisschen die Hose voll hatte. Aber was man jetzt geliefert hat, war ein wirklich sehr starkes Quartal. Das bereinigte Ergebnis, die Aktie lag bei $5.25. Erwartet worden war nur $4.09. Bei einem Umsatz, der um die $24 Milliarden lag, auch 500 Millionen deutlich über den Schätzungen. Ein klarer Beat bei Umsatz und Gewinn. Und noch wichtiger, FedEx hat auch den Ausblick angehoben. Und die Stärke, die man seitens des Managements betont, kommt vor allen Dingen aus dem Federal Express Geschäft. Also genau aus dem Bereich, der viel über die Handelsaktivitäten, über die Netzwerkqualität, über das Yield Management und operative Disziplin verrät beim Unternehmen. Also die machen da wirklich operativ ihre Hausaufgaben. Hervorgehoben hat das Management die starken Volumina, die guten Margen, die Marktanteilsgewinne, das bessere Netzwerkmanagement und der Fokus auf margenstärkere Segmente. Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, eine Anekdote. Ich weiß, ich laber viel, aber es war sehr spannend. Ich war ja gestern bei einem Termin und da war jemand, der Europa, also Europaletten handelt. Ich weiß nicht, ihr kennt das ja alle, egal ob ihr euch Rollrasen holt oder irgendwelche Ziegelsteine für euer Haus möglicherweise oder eure Einfahrt. Man kriegt immer diese Europaletten, die nehmen die auch meistens nicht zurück. Aber dieser Logistiker, das ist seine Kernbase. Und das Lustige ist, er hat sinngemäß erzählt, manchmal passiert es, weil man muss sich das vorstellen, diese Paletten, er ist wie so eine Bank. Ja, und da gibt's halt tausende Kunden, die er hat. Und der eine Kunde schuldet dem anderen Kunden noch Paletten. Also die werden gehandelt wie Geld oder wie früher Wechsel, ja, in der guten alten Zeit. Und der hat was super Spannendes gesagt. Er hat gesagt, manchmal fährt er quasi hinten mit einem LKW vom Hof, telefoniert ganz kurz der Mitarbeiter dann mit dem und die andere Abteilung derselben Firma, was weiß ich, Siemens, Infineon, you name them, Automotive, sagt dann, ja, aber wir brauchen noch ein paar Paletten, um irgendwelche Waren zu transportieren. Also er liefert das und diese Circle Economy, an der Stelle mal wieder ein schöner Begriff, die macht er zu Geld. Und was er jetzt gleich machen wird, und das macht man noch nicht, aber deswegen ist auch beim FedEx-Thema, und da schließt sich der Kreis, so viel Musik drin, er nettet einfach diese, die rausgehen und diese, die reinkommen. Und das ist vorher nicht in dem Maße möglich gewesen, so albern man sich das vorstellt, weil wirklich das Ganze so eine Art Zug-um-Zug-Geschäft war. Diese Effizienzsteigerung, und unter diesem Hashtag möchte ich das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen, ist das, was auch FedEx am Ende des Tages sehr, sehr gut helfen könnte und dazu beiträgt, dass das, was man so als Bremsklötz in der Vergangenheit gesehen hatte, das Frachtgeschäft durch diese schwierigen finanzökonomischen Situationen gut und besser durchkommt. Das Interessante an diesem Umfeld zu FedEx weiter ist, dass die dramatischen Nachfrageneinbrüche, die jetzt durch den Iran-Konflikt sind und zu sehen waren in den ersten beiden Märzwochen, eigentlich im Trend des dritten Quartals sich wieder erübrigen sollten. Das ist sehr wichtig, denn wenn ein Unternehmen wie FedEx trotz dieses geopolitischen Supergaus, möchte ich fast mal sagen, an dieser Stelle sagt, naja, eigentlich gibt's trotz dieser Sachen bisher keine scharfe Nachfragedelle, dann ist das erstmal ein wirklich, wirklich gutes Argument gegen diese ganze schnelle, ja, Makropanik, die wir gesehen haben. Die Analystenreaktionen waren dementsprechend überwiegend positiv, das kann man nicht anders sagen. Ein paar möchte ich euch hier nicht vorenthalten. BMO Capital erhöht das Kursziel von $410 auf $440, JP Morgan von $425 auf $432, die UBS ist bei $446, Wells Fargo sogar bei $450. Und die Kernaussage kann man möglicherweise irgendwie so zusammenfassen, dass man sagt, naja, FedEx liefert einen klassischen Beat and Raise. Man gewinnt Marktanteile, verbessert Preise und Margen und die Execution, Effizienzgewinnsteigerung. Und selbst die vorher manchmal hier noch und da noch skeptischen Stimmen, wie beispielsweise die von Morgan Stanley, die das Kursziel zwar auf 230 erhöht haben und das Rating weit auf Underweight sagen, naja, das Q3 war wirklich stark. Aber die Visibilität für das vierte Quartal ist halt im Moment begrenzt und die Ergebnisvolatilität bleibt hoch. Irgendwie muss der Analyst, muss er sich auch rechtfertigen, dass er nur die Hälfte des Kursziels hat und weit, ich blende den Kurs nochmal ein, weit entfernt ist wenn es um die aktuelle Entwicklung geht bei FedEx. Ne? 230 Kursziel. Kommen wir zu Tesla. Denn nicht nur bei FedEx gibt's News, sondern auch bei Tesla. Es war heute kein wirklicher Markthaupttreiber, aber strategisch vielleicht nicht ganz irrelevant. Denn es geht nicht um Quartalszahlen, sondern um die Regulierung. Das ist ja bei Tesla immer wieder auch ein Faktor gewesen. Und ich finde, das ist mindestens genauso wichtig. Denn die NHTSA, also die US-Verkehrssicherheitsbehörde, hat ihre Untersuchung von Teslas Full Self-Driving System, FSD kurz genannt, verschärft und auf die Stufe einer Engineering Analysis angehoben. Sowas wie, Achtung, müssen wir uns mal ganz genau angucken. Es geht um Rückrufentscheidungen, die möglicherweise ausgelöst werden könnten. Betroffen wären 3,2 Millionen Tesla-Fahrzeuge. Und die Frage, die im Mittelpunkt steht, ist, ob die kamerabasierte Technik, die Tesla benutzt, bei schlechter Sicht, Blendung, Nebel, Staub oder anderen Partikeln in der Luft zuverlässig funktioniert. Es gab immer wieder Unfälle, und die Wahrnehmung scheint eingeschränkt. Jetzt wird es für Tesla möglicherweise strategisch heikel, denn Elon Musk setzt bei Autonomie sehr bewusst auf Kameras ohne Radar oder LiDAR. Sein Argument, günstiger, skalierbarer, eleganter, und angesprochen auf die Causa sagt er, nee, aus Kostengründen lassen wir das jetzt mal. Kritiker und Wettbewerber wie Waymo sagen aber genau seit Jahren, genau das ist nämlich das Problem. Denn bei schwierigen Sichtbedingungen sind zusätzliche Sensoren einfach, was die Sicherheit betrifft, robuster. Und die Verkehrssicherheitsbehörde schaut genau und konkret jetzt auf das System, das erkennen soll, wenn die Kameras nicht mehr sauber sehen und den Fahrer dann warnen sollen, weil dann soll er eingreifen manuell. Das ist ja sowieso noch im Moment auf dem aktuellen Status quo das, was passieren soll. Und da, wo es Unfälle gab, wird geprüft, ob das ausreichend funktioniert hat. Die Untersuchung bezieht sich, um genau zu sein, auf 9 Vorfälle, darunter ein tödlicher Unfall und 2 Unfälle mit Verletzten. Ich meine, nicht, dass er mich jetzt irgendwie als als Elon Musk-Basher hinstellt, aber der Rückruf kommt in diese heiße Equity-Story. Die Aktie hat verloren, ich zeige die euch mal ganz kurz, deutlich zurückgelaufen auf dem ähnlichen Kursniveau wie FedEx, aber man war auch schon mal über der 440-Dollar-Marke unterwegs. Also ein ganz entscheidender Punkt für Tesla, denn dieser Camera-Only-Ansatz bei schlechter Sicht scheint scheinbar seine Grenzen zu haben und erkennt wohl nicht ganz sauber, wie das Ganze ist. Und mit dieser Technologie und mit der Sicherheit, und das haben wir bei Boeing an anderer Stelle gesehen, also ich weiß, schwieriger Vergleich, aber der Markt ist dann möglicherweise länger verunsichert. Und das kann ja nicht im Sinne von Tesla sein, wenn ihr mich fragt. Kommen wir kurz noch zu Washington und zu der Fed. Ich habe es angesprochen. Waller hat sich geäußert und hat gesagt, dass er, wie gesagt, den Machtkampf auch, da wurde auch ein bisschen gefragt, zwischen Jerome Powell und Trump offenbar als interessant findet. Die Untersuchung gegen Powell wird ja fortgesetzt. Und das ist schon kurios. Trump hätte zurückrudern können, denn der Versuch, Powell unter Druck zu setzen, könnte am Ende genau zum Gegenteil führen, nämlich dass Powell länger im Amt bleibt, weil Kevin Walshs Nominierung einfach blockiert bleibt. Er muss ja auch noch durch den Senat. Und solange die Untersuchung nicht beendet ist, es ist so, wenn man nicht strategisch denkt oder nicht alle Faktoren berücksichtigt. Ärgerlich, wenn ihr mich fragt. Und unnötig. Und nochmal, alles legitim, wenn Donald Trump sagt, er will ja jemanden haben, der die Zinsen senkt. Okay, von mir aus, wenn er das braucht. Aber dann muss er doch irgendwie jemanden haben, der ihn berät und sagt, okay, am schnellsten kriegen wir das hin, indem wir Doppelpunkt X, Y und Z machen. Naja, irgendwie muss er dann immer zurückrudern. Und dabei hat er sich das so schön überlegt mit der Renovierung und dem Anpissen von Jerome Powell. Gleichzeitig haben wir gesehen gestern schon, dass es weitere Probleme gibt bei TSA. Es sollen wohl die Finanzierungsprobleme sich insofern verschärfen. Mittlerweile soll es heißen, kleinere Flughäfen könnten möglicherweise größere Probleme bekommen und Flüge könnten ausfallen. Die operative Belastung für die noch da sind, könnte noch zunehmen und 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mittlerweile betroffen. Also das ist auch ein signifikantes Problem, auch wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA, weil eben möglicherweise Logistik und Transport davon auch mittelfristig dann betroffen sein könnten. Also etwas, was man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Wir haben eigentlich die wichtigen Sachen angesprochen. Ah ja, Im Tech- und TMT-Bereich hat OpenAI jetzt stärker auf Coding-Produkte gesetzt. Man will auch an die Börse gehen. Codecs und Browser könnten möglicherweise in einer einzigen Super-App gebündelt werden. Meta verabschiedet sich vom Metaverse, nachdem man 100 Milliarden Dollar investiert hatte. Und bis 2027 könnte der Datenverkehr von KI-Bots größer sein als der menschliche Internetverkehr. Kommen wir zum Wochenfazit. Und das ist was, das möchte ich mit euch jetzt machen. Am heutigen Freitag, meine nächste Woche auch so. Der Kern der Woche trifft es vielleicht ganz gut, wenn man sagt, Makro, die Bären haben klar diese Woche gewonnen. Die Eskalation im Nahen Osten, die Straße von Hormuz, steigende Ölpreise, neue Lieferkettenrisiken haben die Woche einfach dominiert. Das kann man nicht anders sagen. Stagflationssorgen kamen zudem durch den PPI im Februar. Ihr erinnert euch, 0,7% statt der erwarteten 0,3, auch die Kernrate mit 0,5 über den erwarteten. Die Zentralbanken diese Woche, es war ja diese Woche Fed, EZB, Bank of England, Bank of Japan, sind im Grunde zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsrisiko. Und das größte Bärenargument, naja, ohne eine Lösung im Konflikt mit dem Iran ist das Risiko eines Ölpreisschocks Richtung 180 wirklich real im Raum. Auf der Micro-Seite könnte man sagen, also bei den Unternehmen, die haben solide geliefert, bis starke Zahlen, also Accenture, FedEx, Micron, Jabil, Williams-Sonoma und Five Below. Also das haben wir ja diese Woche alles gesehen. Und unternehmensseitig könnte man sagen, die Guidance ist eher bullish. Es gab Anhebungen, robuste Reisenachfrage und weiter starke KI-Infrastrukturnachfrage haben diese Woche eigentlich bestimmt. Auf der M&A-Seite waren es Buybacks, Gespräche beispielsweise von Unilever und McCormick bezüglich eines Deals bei Ecolab, schnellere Rückkäufe, größere Volumina, auch im Softwarebereich. Und wenn wir die Fed-Bankenregeln nochmal betrachten, Lockerung der Kapitalregeln, das war zwar erwartet, aber grundsätzlich marktfreundlich, weil man weniger Kapital vorhalten muss. Und selbst aus China kamen bessere Daten bei Einzelhandel, Industrieproduktion, wenngleich die auf der Mikroebene durch schlechtere Alibaba-Zahlen und Tencent-Zahlen etwas konterkariert wurden. Fazit, die Bären haben die Woche gewonnen, weil eben Makrogeopolitik und Öl alles überlagert hat. Aber die Bullen haben auf Unternehmensebene mehr Gegenwehr gezeigt, als das zumindest auf den ersten Blick erwartet werden konnte, wenn ihr mich fragt. Und genau das ist wahrscheinlich der sauberste Schlusspunkt für diese Woche. Makro schlägt Mikro, zumindest im Moment. Aber ganz ehrlich, die Mikroebene ist nicht kollabiert. Und das ist wichtig und nährt vielleicht die von mir anfangs geschilderte Comeback-Story in der nächsten Woche. Vielleicht ist das, ja, die Möglichkeit, eine technische Erholung daraus abzuleiten. Noch sind wir nicht so weit, aber wir sind möglicherweise näher dran, als es sich emotional nach dieser Woche, und ich weiß, wovon ich rede, ich war quasi in Doppelschicht unterwegs, Dual Mandate, oder der Trend geht zum Zweitjob, einmal NTV und jetzt hier die Woche bei euch, in der wir uns übrigens auch Opening Bell technisch in der kommenden wiedersehen, eine spannende Geschichte. Heute ist Freitag, Freitag, deswegen keine Closing Bell. Ich hoffe, dass die Kurse trotz dieser holprigen Woche, und ich hatte das schon angekündigt zum Wochenbeginn, das ist mein persönliches Fazit, dass ihr euch anschnallen müsst, auch wenn Montag und Dienstag gut aussahen. Aber es gab halt eben zu viele Verwerfungen, das konnte auch der Paddy Dwayne Indikator nicht hinweg pulverisieren, obwohl es der ein oder andere geschrieben hat. Das fand ich sehr lustig. Wir werden uns nächste Woche wiedersehen und das wird aber eine etwas ruhigere Woche, ehrlicherweise, wo nicht ganz so viel am Start ist. Wir gucken mal drauf, der gemeinsame Blick zum Abschluss dieser langen Opening Bell, weil heute, wie gesagt, keine Closing Bell stattfindet. Am Dienstag sehen wir vorläufige US-PMIs aus dem März, die werden ganz spannend. GameStop, die Meme-Aktie am Dienstag nachbörslich nach mit Zahlen, genauso wie KB Home. Dann sehen wir am Mittwoch Jefferies nachbörslich, Chewy-Zahlen vor Börsenstart. Der Donnerstag nächste Woche im Grunde relativ ruhig, muss man ehrlicherweise sagen. Und am Freitag kommende Woche Zahlen vor US-Börsenstart von Carnival und die Auswertung von Inflationsdaten und PMIs. Und hast du nicht gesehen, all das gucken wir uns gemeinsam an. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da. Seid positiv, empfehlt diesen Kanal weiter und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn, drückt die Glocke, dann da verpasst ihr keine Sendung. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bis Montag. Ciao, ciao, euer Patrick Dwayne.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.
Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.